0 Sterne Deluxe, Folge 172.
Herzlich willkommen zu 0 Sterne Deluxe, der Podcast rund ums Kochen, Essen und Genießen, in welchem du regelmäßig alle Basics rund um das Thema Kochen und Küche erfährst. Um so authentisch zu kochen wie Mama oder Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnahe und bodenständige Hilfe, ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast.
Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Es gibt Lebensmittel, liebe Koch-Rookies, die stehen so selbstverständlich in unserem Alltag herum, dass man irgendwann vergisst, wie viel Geschichte, Technik und Gefühl eigentlich darin stecken. Toastbrot ist genauso ein Lebensmittel. Das liegt im Supermarktregal meistens irgendwo zwischen Aufbackbrötchen, Knäckebrot und diesen sehr optimistischen Eiweißbroten, die aussehen, als hätte jemand versucht, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu backen. Man nimmt Toastbrot mit, ohne lange darüber nachzudenken. Man wirft morgens 2 Scheiben in den Toaster, wartet, bis es klackt, schmiert irgendetwas drauf und macht weiter mit dem Leben. Toastbrot wird selten ernst genommen. Es ist für viele nicht mal richtiges Brot, sondern eher so eine Art Unterlage. Eine beige Bühne für Marmelade, Käse, Schinken oder Nutella. Und wenn wir ehrlich sind, behandeln wir Toastbrot oft auch genau so. Es ist nicht der Star, es ist das Ding darunter. Aber ich finde, damit tut man Toastbrot Unrecht, denn gutes Toastbrot kann richtig viel. Es kann weich sein, ohne labbrig zu sein. Es kann feinporig sein, ohne langweilig zu sein. Es kann mild sein, ohne nach Pappe zu schmecken. Und vor allem hat Toastbrot eine Fähigkeit, die normales Brot in dieser Form nicht hat. Es wird durch den Toaster nicht nur warm, sondern verwandelt sich. Ein gutes Toastbrot ist eigentlich nicht fertig, wenn es aus dem Ofen kommt. Es hat noch einen zweiten Auftritt. Erst ist es Brot, dann wird es Toast. Und dieser Moment, wenn die Scheibe im Toaster goldbraun wird, wenn die Kanten knusprig werden und innen trotzdem diese weiche, warme Krume bleibt, dann ist es schon ziemlich besonders. Und genau da beginnt diese Folge, denn ich wollte diesmal kein Toastbrot backen, das einfach nur irgendwie funktioniert. Ich wollte kein Toastbrot, das nur deshalb schmeckt, weil man nachher ordentlich Butter drauf schmiert. Ich wollte ein Toastbrot, das schon vor dem ersten Belag leise sagt, Butter war hier. Das war der Ansatz. Ich war also nicht nur am Backen, ich war auf Spurensuche. Halb Detektiv, halb Küchenchemiker. Ich wollte wissen, wie bekommt man Buttergeschmack in ein Toastbrot, ohne daraus ein Brioche zu machen? Wie schafft man es, dass dieses Brot wirklich butterig schmeckt, aber nicht fettig, nicht schwer, nicht süßlich überladen, nicht wie Kuchen mit Identitätskrise? Denn einfach mehr Butter in den Teig zu werfen, ist natürlich die naheliegendste Idee. Habe ich auch ausprobiert, hat aber nicht so richtig funktioniert. Aber das ist ja auch so ein bisschen die grobe Lösung. So, als würde man bei einem langweiligen Film sagen, mach einfach mehr Explosionen rein. Kann funktionieren, aber meistens löst es nicht das eigentliche Problem. Buttergeschmack ist nämlich nicht nur Fett. Buttergeschmack ist Aroma, es ist Milchigkeit, es ist Rundheit, es ist dieser warme, leichte, süßliche, manchmal sogar nussige Eindruck. Und genau den wollte ich herauskitzeln. Deswegen arbeiten wir heute nicht nur mit Butter. Wir arbeiten mit Süßrahmbutter, mit Nussbutter, mit Vollmilch, mit Milchpulver, mit Eigelb, mit Zucker und mit Salz. Nicht, weil ich wahllos den Kühlschrank ausgeräumt habe, sondern weil jede einzelne Zutat eine Aufgabe hat. Jede ist eine kleine Stellschraube auf dem Weg zum perfekten Buttertoast. Und das war mir wichtig. Es geht heute nicht um irgendein normales gutes Toastbrot. Es geht um Buttertoast Deluxe. Wenn ich über Toastbrot spreche, muss ich aber auch über meine Studentenzeit sprechen, denn da hatte Toasten für mich eine ganz andere Bedeutung als heute. Als Student habe ich normales Brot fast nur im getoasteten Zustand gegessen. Nicht, weil ich damals schon so ein feiner Toastbrot-Gourmet war, der morgens in der Küche stand und über Bräunungsgrade philosophiert hat. Nein, der Grund war viel einfacher. Es gab nur einen Discounter, den ich fußläufig erreichen konnte und bei dem konnte ich mir das Brot auch leisten. Das war günstig, das war praktisch, das war verfügbar, aber es war eben kein Brot vom Bäcker. Das war abgepacktes Tütenbrot. Und dieses Brot aus der Tüte hat ungetoastet so fürchterlich geschmeckt, dass es eigentlich nur getoastet zu ertragen war. Der Toaster war damals also kein Luxusgerät. Der Toaster war Schadensbegrenzung. Der hat aus etwas Traurigem zumindest etwas gemacht, das man essen konnte. Durch die Hitze kamen ein bisschen Röstaromen dazu, die Oberfläche wurde knuspriger, die schlimmste Tütenbrot-Traurigkeit wurde sozusagen weggebrannt und plötzlich war das Ganze irgendwie okay. Nicht großartig, aber okay. Und das war damals schon viel. Gleichzeitig war Toastbrot in meiner Kindheit gar nicht dieses Brot, das immer vorrätig war. Richtigen Toast gab es höchstens mal sonntags beim Familienfrühstück. Das war nichts, was die ganze Woche wie selbstverständlich im Schrank lag. Toastbrot hatte dadurch ein kleines Wochenendgefühl. Es war nicht unbedingt edel, aber es war besonders. Es gehörte zu diesen Frühstücksmomenten, in denen der Tisch ein bisschen voller war, wenn man mehr Zeit hatte und nicht nur schnell irgendwas gegessen hat, bevor der Tag losging. Vielleicht kommt daher auch meine gewisse Zuneigung zu Toastbrot. Es ist einerseits total alltäglich und billig, andererseits kann es, wenn es gut gemacht ist, sofort ein Gefühl von Frühstück, Wärme und Zuhause auslösen. Und natürlich kann Toastbrot viel mehr sein als nur Frühstück. Morgens kann es süß sein, mit Butter und Marmelade, wenn die Scheibe noch warm ist und alles ein wenig in diese kleinen Poren läuft. Es kann aber genauso gut herzhaft werden, mit Rührei, Speck oder geschmolzenem Käse. Und wenn man es wirklich ernst meint, wird daraus ein Sandwich, das nicht mehr nur ein Snack ist, sondern eine kleine Mahlzeit zwischen zwei goldbraunen Scheiben. Ein, zwei Beispiele hatten wir schon in diesem Podcast. Toastbrot ist also nicht nur Unterlage, es ist eine kulinarische Leinwand. Es kann süß, salzig, fettig, schlicht, übertrieben, elegant oder komplett unvernünftig sein. Und genau deshalb lohnt es sich, dieses Brot nicht dem Supermarktregal zu überlassen. Interessanterweise bin ich mit dieser Toastbrot-Wertschätzung gar nicht ganz allein. Es gibt ja überraschenderweise auch noch andere Podcasts zum Thema Kochen. Einer, den ich persönlich sehr gerne höre, heißt Alles in Butter und läuft beim WDR. Und weil ich kein Konkurrenzdenken habe, kann man das auch ruhig mal erwähnen. Gute Inhalte bleiben gute Inhalte, auch wenn sie nicht von mir sind. Bei Alles in Butter gab es tatsächlich auch mal eine Folge zum Thema Toastbrot. Da wurden handelsübliche Toastbrote getestet, also genau diese Brote, die man kaufen kann und die wahrscheinlich jeder schon mal im Einkaufswagen hatte. Und gewonnen hat am Ende ein alter Klassiker, der Golden Toast. Das fand ich spannend, denn bei diesem Toast wurde unter anderem ein angenehmer Buttergeschmack festgestellt. Und genau dieser Buttergeschmack hat dazu beigetragen, dass Golden Toast gegenüber anderen Toastsorten und auch gegenüber diesen heute sehr verbreiteten größeren Sandwich-Toast-Varianten die Nase vorn hatte. Und da dachte ich, genau das ist der Punkt. Wenn bei gekauftem Toastbrot schon ein angenehmer Buttergeschmack den Unterschied macht, dann muss das beim selbstgebackenen Toastbrot erst recht die entscheidende Spur sein, oder? Also habe ich mich gefragt, wie bekommt man diesen Buttergeschmack nicht nur obendrauf, sondern richtig ins Brot hinein? Nicht künstlich, nicht plump, nicht mit so einem Aroma, das nach Kinopopcorn und Backmischung riecht, sondern ehrlich, rund und warm. Die Antwort liegt in mehreren kleinen Tricks. Der wichtigste davon ist Nussbutter. Nussbutter klingt erstmal nach etwas, das in französischen Kochbüchern wohnt und sich für normale Küchen zu fein fühlt. Dabei ist es im Grunde sehr, sehr einfach. Man erhitzt Butter so lange, bis das Wasser verdampft und die kleinen Milchbestandteile in der Butter leicht bräunen. Dadurch entsteht ein nussiger, karamelliger Duft, der mit normaler, geschmolzener Butter gar nicht vergleichbar ist. Das ist Butter, die einmal kurz ihre Abendgarderobe angezogen hat. Und wir nehmen nicht die komplette Butter als Nussbutter, das wäre zu viel. Dann würde das Brot eher nussig schmecken als buttrig. Wir wollen die Nussbutter als Verstärker, nicht als Alleinunterhalter.
Deshalb wird ein Teil der Butter gebräunt und der Rest danach in dieser heißen Nussbutter geschmolzen. So bekommen wir Tiefe und Aroma, behalten aber trotzdem den klassischen milden Buttergeschmack. Dazu kommt Vollmilch statt Wasser, weil Milch dem Teig mehr Weichheit und mehr Rundheit gibt. Milchpulver verstärkt diesen milchigen Eindruck noch einmal und sorgt später auch dafür, dass das Brot beim Toasten schöner bräunt. Eigelb macht die Krume feiner und etwas reicher. Zucker hilft nicht nur der Bräunung, sondern hebt den Buttergeschmack leicht an. Und Salz sorgt dafür, dass alles nicht flach und brav oder nach Kindergeburtstag schmeckt, sondern wirklich da ist. Das ist also keine Zutatenliste, die zufällig entstanden ist. Das ist Buttertoastforschung und damit kommen wir zu den Zutaten. Für eine große Toastbrotform braucht ihr 1000 Gramm Weizenmehl, Typ 550, 500 Milliliter Vollmilch, 180 Gramm Süßrahmbutter, 50 Gramm Milchpulver, 50 bis 60 Gramm, na lasst uns doch 55 Gramm nehmen, Zucker, 20 Gramm Salz, 2 Eigelb und einen Würfel frische Hefe. Von der Butter nehmen wir 60 Gramm für die Nussbutter. Die restlichen 120 Gramm werden später in dieser fertigen Nussbutter geschmolzen. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zufolge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken und natürlich wäre es für euch am bequemsten, wenn ihr den ebenfalls kostenlosen Newsletter abonniert, damit ich euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail zusenden kann. Schreibt dazu einfach eine ganz kurze Mail an rezepte@nullsternedeluxe.de. Wir fangen mit den trockenen Zutaten an, weil das einfach der sinnvollste Ablauf ist. In eine große Schüssel kommen das Mehl, das Milchpulver, der Zucker und das Salz. Das wird einmal gründlich vermischt und dieser Schritt ist natürlich völlig entspannt. Da passiert nichts. Übrigens, wenn ihr im Supermarkt Milchpulver sucht, dann schaut mal beim Kaffee und den Kaffeeweißern. Da werdet ihr fündig. Ob es ein Magermilchpulver oder eins mit mehr Fett ist, ist übrigens ganz egal für unser Rezept. Die fertige Mischung aus den trockenen Zutaten kann einfach stehen bleiben, während wir uns um die Butter kümmern. Jetzt kommt der Teil, bei dem man ein bisschen aufmerksam sein muss, die Nussbutter. Dafür gebt ihr 60 Gramm der Süßrahmbutter in einen kleinen Topf oder in eine helle Pfanne. Hell ist tatsächlich praktisch, weil man die Farbe besser erkennt. Bei einer dunklen Pfanne ist Nussbutter ein bisschen wie Autofahren bei Nebel. Man merkt manchmal erst spät, dass man falsch abgebogen ist. Die Butter wird bei mittlerer Hitze geschmolzen. Erst sieht alles ganz harmlos aus. Dann beginnt sie zu schäumen. Das ist normal, weil das Wasser in der Butter verdampft. Gleichzeitig setzen sich die Milchbestandteile am Boden ab. Genau diese kleinen Teilchen sind für uns interessant, denn die sollen jetzt bräunen. Ihr rührt oder schwenkt die Butter regelmäßig. Nicht hektisch, nicht panisch, aber aufmerksam. Nach ein paar Minuten seht ihr am Boden kleine Krümel, die langsam goldbraun werden. Und irgendwann verändert sich der Geruch. Es riecht nicht mehr einfach nur nach geschmolzener Butter, sondern nach gerösteter Haselnuss, nach Butterkeks, nach warmen Karamell. Das ist ganz deutlich bemerkbar für eure Nase. Das ist der Moment, wenn die Butter goldbraun bis bernsteinfarben ist und richtig nussig duftet, zieht ihr den Topf sofort vom Herd. Nicht noch eine Minute warten oder so, nicht denken, ach, ein bisschen dunkler geht ja vielleicht noch. Zwischen Nussbutter und bitterer Butter liegt manchmal nur ein sehr kurzer Moment, liebe Kochrookies. Sobald der Topf vom Herd ist, gebt ihr die restlichen 120 Gramm Butter in Stücken dazu. Der Topf steht dabei nicht mehr auf der Platte. Die Resthitze reicht aus, um die Butter zu schmelzen. Und gleichzeitig kühlt die neue Butter die Nussbutter schon etwas herunter. Das stoppt den Bräunungsprozess und verhindert, dass die kleinen Milchbestandteile am Boden noch weiter nachdunkeln. Dann rührt ihr noch einmal durch und lasst diese Butter-Nuss-Butter-Mischung abkühlen, bis sie nur noch lauwarm ist. Sie darf flüssig sein, sie darf warm sein, aber sie darf auf keinen Fall heiß in den Teig. Wenn ihr den Finger kurz hineinhalten könnt, ohne sofort über eure Lebensentscheidungen nachzudenken, passt es. Parallel erwärmt ihr die Vollmilch leicht. Auch hier gilt, lauwarm reicht. Wir machen kein Hefebad in der Sauna. Wenn Milch zu heiß ist, kann es der Hefe schaden. In die lauwarme Milch bröselt ihr den Würfel frische Hefe und verrührt alles, bis sich die Hefe weitgehend gelöst hat. Kein Zucker an dieser Stelle. Der Zucker ist ja schon bei den trockenen Zutaten dabei gewesen. Das ist völlig in Ordnung so. Wir wollen die Hefe hier nur in der Milch verteilen. Und jetzt kommt alles zusammen. Zur Schüssel mit den trockenen Zutaten gebt ihr die Hefemilch, die zwei Eigelbe und die lauwarme Butter-Nussbutter-Mischung. Dann wird geknetet. In der Küchenmaschine ungefähr 10 bis 12 Minuten, von Hand würde ich sagen etwas länger, so 15 bis 18 Minuten. Der Teig soll weich, elastisch und leicht glänzend werden. Er darf ein bisschen kleben. Das ist bei so einem Toastbrotteig völlig normal. Bitte nicht sofort aus Nervosität Mehl nachkippen. Das ist einer dieser Momente, in denen man ein Brot ganz unauffällig ruinieren kann. Man denkt, der Teig klebt, da muss Mehl rein. Und plötzlich hat man ein trockenes Brot, das später im Toaster so viel Freude macht wie eine Steuererklärung auf Recyclingpapier. Wenn der Teig wirklich extrem klebrig ist, könnt ihr natürlich esslöffelweise etwas Mehl ergänzen, aber vorsichtig. Toastbrot lebt von einer weichen, saftigen Krume. Der Teig muss nicht aussehen wie ein fester Brötchenteig. Nach dem Kneten formt ihr den Teig grob zu einer Kugel, legt ihn in eine leicht gefettete Schüssel und deckt ihn ab. Lasst ihn dann 60 bis 90 Minuten gehen. Er soll deutlich aufgehen und luftiger werden. Es muss aber nicht exakt doppelt so groß sein, aber man sollte schon sehen, dass die Hefe gearbeitet hat. Während dieser Gehzeit kann man übrigens sehr schön über die eigene Küchenkarriere nachdenken. Darüber, dass man früher Tütenbrot getoastet hat, damit es überhaupt essbar wurde und jetzt plötzlich Nussbutter in Toastbrot einarbeitet, damit es schon ohne Belag nach Butter schmeckt. Das Leben nimmt manchmal seltsame, aber schöne Wendungen. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören. Aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du ein iPhone dein eigen nennst, möchte ich dich bitten, dass du 0 Sterne Deluxe dort einmal in der vorinstallierten Podcast-App aufrufst und mit einer 1 bis 5 Sterne Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Richtig mega wäre es, wenn du zu deiner Bewertung ein paar Zeilen dalässt, damit ich sehe, was dir gut gefällt oder wo ich mich noch verbessern darf. Und jetzt geht's auch schon weiter. Nach der ersten Gehzeit kommt der Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Ihr drückt ihn vorsichtig, so zu einem Rechteck flach, ungefähr so breit wie eure Toastbrotform. Und dann rollt ihr ihn straff auf, ähnlich wie eine Roulade. Die Naht wird gut zusammengedrückt und der Teigling kommt mit der Naht nach unten in Form. So würde euch das jeder, der sich mit Backen auskennt, wahrscheinlich beschreiben. Ich würde es ein bisschen anders nennen. Nehmt die Kugel raus und dann so wie im Kindergarten eine Wurst rausformen. Einfach so eine Rolle würde ich machen. Und die sollte natürlich nicht größer sein, beziehungsweise exakt so groß wie eure Backform. Und dann einfach rein damit. Und diese Form, diese Backform meine ich, ist bei diesem Rezept tatsächlich nicht ganz unwichtig. Ich habe das Toastbrot in einer Toastbrotform mit Deckel gebacken. Diese Form verlinke ich euch auch in den Shownotes und ihr könnt sie bei Amazon bestellen. Ich habe sie selber seit 2023 im Einsatz und sie sieht immer noch aus wie neu. Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil sie auch richtig hübsch ist. Gerade wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren alles teurer geworden ist, Stichwort Ukraine-Krieg, Iran-Krieg oder auch allgemeine Preisentwicklung, finde ich es fast schon sensationell, dass diese Form immer noch ungefähr 38 Euro kostet, denn genauso viel habe ich damals in 2023 bezahlt. Und das Entscheidende ist, sie passt für dieses Rezept perfekt, also für diese große Teigmenge mit 1000 Gramm Mehl. Durch den Deckel bekommt man das Brot wirklich in diese klassische Toastbrotform gebracht mit dieser geraden Oberseite und schönen Scheiben, die später sauber in den Toaster passen. Das klingt banal, aber genau das macht den Unterschied zwischen einem weichen Kasten Weißbrot und einem richtigen Toastbrot. Außerdem hat die Form eine Antihaftbeschichtung. Das Brot gleitet nach dem Backen einfach heraus, ohne Drama, ohne Messer am Rand, ohne Fluchen und vor allem ohne dieses lästige Einbuttern der Form. Und ich sag's euch, wie es ist, das Einbuttern von Backformen hasse ich wie die Pest. Das ist so eine kleine Küchenhandlung, die mich jedes Mal nervt, obwohl sie objektiv gar nicht so schlimm ist. Aber jeder hat da ja seine eigenen persönlichen Feindbilder. Andere Menschen hassen Bügeln, ich hasse Backformen einfetten und bügeln. So, jetzt habe ich genug von dieser Form vorgeschwärmt. Nicht, dass nachher wieder jemand bei Apple Podcasts eine Rezension schreibt, ich würde zu viel Werbung machen. Ich finde das Ding einfach wirklich gut, benutze es seit 2023 und wenn ich ein Küchenutensil nach so vielen Einsätzen habe, das noch aussieht wie neu und mir auch noch das Einbuttern erspart, dann darf man das ja wohl auch mal sagen. Wenn ihr keine Form mit Deckel habt, könnt ihr das Brot natürlich trotzdem backen. Dann wird es oben runder und eher wie ein klassisches Kastenbrot aussehen. Schmecken wird es trotzdem. Aber für dieses echte Toastbrotgefühl ist die Form mit Deckel schon ziemlich ideal. Wenn der Teig in der Form liegt, wird er nochmal abgedeckt und darf ein zweites Mal gehen. Das dauert ungefähr 45, vielleicht auch bis zu 75 Minuten. Kommt so ein bisschen darauf an, wie die Hefe für euch arbeitet. Bei einer Form mit Deckel sollte der Teig so lange gehen, bis die Form ungefähr zu 80, vielleicht auch zu 90% gefüllt ist. Also weil der Teig sich ausgedehnt hat. Dann kann das alles in den Ofen und der Teig hat noch genug Platz, um sich nach oben hin Richtung Deckel zu entwickeln. Er soll noch Platz haben, aber nicht mehr komplett verloren in der Form liegen. Dann wird gebacken. Der Ofen wird auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Das Toastbrot backt ungefähr 45 bis 55 Minuten, würde ich jetzt sagen. Bei dieser großen Form kann es auch eher Richtung 60 Minuten gehen. Wer ein Thermometer hat, kann sich an einer Kerntemperatur von 93 bis 95 Grad orientieren. Wer keins hat, verlässt sich aufs Gefühl, Farbe und Stabilität. Das Brot sollte durchgebacken sein und beim Herausnehmen nicht mehr weich in sich zusammensacken. Nach dem Backen kommt der wichtigste und zugleich auch der nervigste Teil. Wir müssen warten. Das Brot muss aus der Form und auf einem Gitter komplett auskühlen. Und ich weiß, das ist gemein. Die Küche riecht nach Butter, Milch, Nussbutter und frisch gebackenem Brot. Man will sofort ein Messer nehmen und reinschneiden. Aber gerade bei diesem Toastbrot ist Geduld wichtig. Durch Butter, Milch, Eigelb und Milchpulver ist die Krume am Anfang sehr weich. Wenn ihr zu früh schneidet, zerdrückt ihr sie. Gebt dem Brot mindestens 4 bis 6 Stunden. Noch besser ist es, einfach bis zum nächsten Tag warten. Dann hat sich die Krume gesetzt, das Brot lässt sich sauber schneiden und die Scheiben sind perfekt für den Toaster. Und dann kommt der eigentliche Moment der Wahrheit. Eine Scheibe wandert in den Toaster, sie wird goldbraun, die Kanten werden knusprig und dieser Duft kommt wieder zurück. Aber eben nicht nur als normaler Toastduft, da ist Butter, da ist Milch, da ist diese leichte, warme Tiefe von der Nussbutter. Nicht aufdringlich, nicht schwer, nicht so, als hätte jemand versucht, euch mit Butter zu erschlagen, sondern angenehm, rund, fein. Die Krume bleibt weich, aber nicht wattig. Die Oberfläche wird knusprig, aber nicht trocken. Und wenn man dann Butter darauf gibt, schmilzt sie nicht einfach auf einem neutralen Untergrund, sondern sie verbindet sich mit einem Brot, das selbst schon nach Butter schmeckt. Das ist für mich der Unterschied. Bei schlechtem Toastbrot rettet Butter den Geschmack. Bei diesem Toastbrot ergänzt Butter etwas, das schon da ist. Und genau das wollte ich erreichen. Der Geschmack ist warm und milchig, leicht süßlich, aber nicht süß. Das Salz verhindert, dass alles brav und flach wird. Die Nussbutter bringt diesen kleinen Moment von Butterkeks und gerösteter Haselnuss, ohne das Brot in eine völlig andere Richtung zu ziehen. Das Milchpulver sorgt dafür, dass das Brot beim Toasten diese schöne goldene Farbe bekommt und das Eigelb macht die Krume ein bisschen voller, ohne dass das Ganze zur Brioche wird. Denn das war ja die ganze Zeit die Herausforderung. Buttergeschmack ja, aber Toastbrot bleiben. Nicht abbiegen in Richtung Kuchen oder so. Nicht abrutschen in Richtung Dessertbrot. Sondern ein Brot backen, das morgens mit Marmelade funktioniert, mittags als Sandwich nicht beleidigt ist und abends mit geschmolzenem Käse immer noch weiß, wer es ist. Und wenn man ehrlich ist, ist genau das die große Stärke von Toastbrot. Es kann sehr schlicht sein, eine warme Scheibe, ein bisschen Butter, vielleicht eine Prise Salz. Mehr braucht es manchmal nicht. Es kann aber auch süß werden, mit Marmelade oder Honig oder herzhaft mit Ei, Speck oder Käse. Es muss sich nicht entscheiden. Toastbrot ist da sehr tolerant. Es nimmt fast alles mit, solange man es vorher ordentlich toastet. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich dieses Rezept so mag, weil es etwas Alltägliches ernst nimmt. Toastbrot ist kein großes Prestigegebäck. Niemand stellt sich auf eine Party und sagt, ich habe Toastbrot mitgebracht. Und alle reißen vor Ehrfurcht die Augen auf. Aber vielleicht sollten wir genau das öfter tun. Nicht um anzugeben, sondern weil diese einfachen Dinge oft mehr können, als man ihnen zutraut. Ich bin diesem Buttertoast heute ein bisschen wie ein Detektiv hinterhergelaufen. Die Spuren waren Süßrahmbutter, Nussbutter, Milchpulver, Eigelb, Salz und Zucker. Und am Ende stand kein kompliziertes Luxusprodukt, sondern etwas sehr Einfaches. Eine Scheibe Toastbrot, die im Toaster goldbraun wird und schon beim ersten Biss sagt, dass Butter nicht nur obendrauf stattgefunden hat. Und das ist für mich ziemlich nah dran an dem, was ich von gutem Essen will. Es muss nicht teuer sein. Es muss nicht kompliziert sein. Es muss nicht so tun, als hätte es 3 Semester in Paris studiert. Es muss einfach schmecken. Und wenn ein selbstgebackenes Toastbrot am Ende so schmeckt, dass man kurz überlegt, ob man überhaupt noch Belag braucht, dann hat man ziemlich viel richtig gemacht. Also, liebe Koch-Rookies, backt euch dieses Toastbrot. Lasst es auskühlen, auch wenn es schwerfällt. Schneidet es in schöne Scheiben, toastet es goldbraun und dann entscheidet selbst, ob ihr Team Marmelade, Team Käse, Team Rührei oder Team einfach nochmal Butter seid. Ich persönlich finde ja, wenn das Brot schon vor dem ersten Belag leise sagt, Butter war schon da, dann darf man ruhig noch ein bisschen Butter draufgeben. Man muss ja nicht immer vernünftig sein, vor allem nicht beim Frühstück.
Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll, denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.